Ja, da bin ich wieder. Und ihr ja auch. Also irgendwie werden wir uns nicht los, aber es handelt sich nur noch um Stunden. Ja, wir haben viel die letzten Tage um das Evangelium gehört und uns darüber ausgetauscht. Und ich möchte heute auch nochmal das nicht als einen Vortrag, sondern mehr als eine Predigt auch machen, um einen Teil des Evangeliums uns nochmal darzubringen. Was ist auch ein Teil des Evangeliums nochmal? Aber ich habe gedacht, ich bringe auch noch mal das Evangelium mit, damit wir das Evangelium mal sehen. Und das habe ich in so einer Übung mitgebracht. Ja, vielleicht kennt der eine oder andere das. Und meine Übung wäre jetzt mit euch, konzentriere dich jetzt mal 30 Sekunden lang auf diese vier Punkte hier. Ja? 1, 2, 3, 4.
Kannst du vorlesen?
Ja, nein, es geht eine Übung, da musst du auf dem Bild dich 30 Sekunden auf diese vier Punkte konzentrieren. Schau da hin und dann blinzelst du danach und schaust auf eine Fläche und sagst mir dann mal ein bisschen, was du siehst. Ja? Also ich lasse mal die 30 Sekunden jetzt einfach laufen, konzentriere dich nur auf die vier Punkte. Zehn Sekunden haben wir schon. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, jetzt versuch mal auf irgendeiner weißen oder geraden Fläche einfach leicht zu blinzeln und mal zu gucken, was du siehst. Kannst du auf der Hand, kannst du auf ein Blatt Papier, kannst irgendwo hingucken. Was siehst du?
Eine Person.
Wer sieht was oder wer sieht nichts? Wer sieht, also ihr seht was. Ja? Ihr seht nichts. Also versuch's nochmal. Also wirklich, fokussiert. Ja, auf dem Weißen irgendwie, oder könnt ihr jetzt noch, wenn ihr euch genug konzentriert habt, leicht blinzeln und ein bisschen, und dann versuchen zu fokussieren nochmal. Jetzt seht ihr was. Du siehst nichts?
Ich sehe Weißes und Schwarzes.
Ja. Gut. Du kannst nachher nochmal üben, ich lasse das Bild nochmal dran trotzdem. Aber was mir hier eben wichtig ist, ich weiß nicht, wie die das was gesehen haben. Also sagt mal, was seht ihr oder was habt ihr gesehen?
Eine Person.
Einen weißen Kreis, eine Person.
Einen Mann,
Person, Jesus, ja, Jesus Christus. Genau. Also ganz oft sagen viele Leute, wenn sie das sehen, wenn ich diese Übung mache, sowohl auch mit Nichtchristen, ja, die sagen ganz oft, das ist ja Jesus. Also irgendwie eine gewisse Vorstellung, das ist ja Jesus. Wenn sie sich anfangen, auf etwas dann plötzlich zu konzentrieren und zu fokussieren, siehst du wirklich einen Mann, und desto mehr Übung du in solchen Sachen hast, so mit diesen optischen Täuschungen, ja, wirst du länger auch das Bild behalten können. Also du könntest jetzt wahrscheinlich immer noch, wenn du guckst, wird das vielleicht irgendwann mal schwächer, aber du wirst immer so diesen Kreis sehen und dieses Gesicht, so dass wir sagen, das ist Jesus. Ich möchte sagen, das ist genau das Evangelium, worüber wir ganze Zeit reden. Es ist die Person Jesus, es ist die Beziehung mit Jesus, es ist das Leben mit Jesus. Ja? Und wenn wir Jesus erfahren wollen und sehen wollen, wie er wirklich ist, dann müssen wir uns mit ihm beschäftigen. Dann ist es manchmal notwendig, dass wir uns auf ihn konzentrieren. Dass wir uns auf, wie jetzt hier, auf diese vier Punkte konzentrieren, ja, und sagen, Jesus, wer bist du wirklich? Ich will dich entdecken in meinen Alltag, ich will dich mehr sehen, und vielleicht ist es genau das, was ich gestern schon gesagt habe, vielleicht erleben wir Jesus manchmal noch nicht in dem ganzen Ausmaß, vielleicht ist es nur noch schemenhaft und wir denken, ja, da muss noch mehr sein, aber wir sehen es vielleicht noch nicht. Ja, aber darum ist es wichtig, dass wir hinschauen, dass wir die Beziehung mit ihm weiter pflegen. Ich möchte aber heute uns einen Aspekt der guten Nachricht bringen, das ist nämlich der Aspekt der Freiheit. Ja, Jesus selbst sagt dazu, dass er gekommen ist, um Freiheit zu bringen, und deshalb auch dieser Ruf heute noch, mit dem ich euch dann auch jetzt wieder in euren Alltag danach entlassen möchte, ja, und zu sagen, wir sind als Christen dazu berufen, ja, die eine Beziehung mit Jesus haben, wir sind berufen in die Freiheit. Jesus ist gekommen, echte Freiheit zu bringen. Bevor ich gleich tiefer einsteige, nochmal eine Frage, wer von euch hat Haustiere? Boah, doch ja einige. Gut, die sich nicht gemeldet haben, wissen es wahrscheinlich nicht, dass sie auch welche haben. Ja. Es gibt so diese, wisst ihr, die großen Haustiere, ist ja komischerweise, die mögen wir. Ja, und die zählen wir zu den Haustieren. Aber komischerweise, die kleinen Haustiere übersehen wir so oft. Ja, und die schätzen wir manchmal nicht so. Und denken, boah, das ist ja so lästig. Also vor vielen Jahren gab es so Haustiere, die fast jeder hatte. Und dieses Haustier möchte ich euch mal vorstellen, es ist der Floh. Ja, also damals gab es jede Menge, hatten Leute ganz viele Flöhe. Ja, und wenn du jetzt hier so ein bisschen so sitzt, dann hast du vielleicht gerade welche mitgebracht. Nein, aber damals war der Floh ein bekanntes Haustier und man hat sogar mit den Flöhen einen Zirkus gemacht. Ja, man hat Flöhe damals benutzt, ja, ich habe mal hier mitgebracht, den Floh. Ja, und das gab es, diese Flohzirkus gibt es heute noch ganz wenige, ja, aber das Gute war, du konntest so einen Flohzirkus mit dir mittragen in so einer Streichholzschachtel. Ja, weil das sind so kleine Tiere, die werden 1 bis maximal 6 mm groß, ja, also wirklich recht klein. Ja, und da konntest du natürlich in diese Schachtel einpacken, auspacken, hast du so ein bisschen eine Zirkusnummer gemacht, wie man das jetzt hier so schön sieht. Ja. Man hat das, den Floh hier oben eingespannt. Ja, und dann schießt er die Tore. Dann schießt er mit seinem Bein, aufgrund der enormen Sprungkraft, schießt er Tore. Oder hier, er hat ein Karussell, also hier ist der Floh, ja, so sieht man wie groß, und dann zieht der Karussell. Da kannst du auf den Tisch hinstellen, ja, und die Leute können gucken, was macht er so. Es gibt noch ganz wenige, die Kunst beherrschen. Vielleicht du, vielleicht ist das ein neues Feld für dich, das dich begeistert. Ja. Aber was ich sagen will, dieser Floh, 1 bis 6 mm groß, hat eine Sprungkraft von ungefähr 20 bis 35 oder manchmal schaffen sie auch bis maximal 40 cm hoch zu springen. Ja, das wäre so, als ob wir, als ob du über den Stephansdom locker springen könntest, als ob ein normaler Mensch also einfach so einen leichten Hüpfer macht und dann über die Spitze, über den Kirchturmspitze vom Stephansdom in Wien machst du einen leichten Sprung. Ja. Das andere ist auch, dass die Flöhe so schnell springen können, die haben so eine enorme Kraft, dass wenn die abspringen, dass sie das 140-fache der Erdbeschleunigung erreichen. Das 140-fache, und ein Astronaut oder bei einem Raketenstart wird nur das 6-fache erreicht. Ja, also das ist, du schaffst es gar nicht zu gucken, so schnell ist der Floh weg. Das schaffst du mit den bloßen Augen nicht. Und deswegen sind wir auch den Österreichern so dankbar, dass sie die Zeitlupe erfunden haben, ja, damit man solche Szenen einfangen kann. Ja, vielleicht war es damals auch die Intention zu sagen, boah, der Floh ist so schnell, lass uns mal eine Zeitlupe erfinden. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, der ist so schnell, dieser Floh. Und der andere ist auch, wie gesagt, man kann ihn dressieren, weil er auch eben das 30-fache seines Körpergewichts, Bälle schießen kann, die 30-mal so schwer sind wie er selbst. Ja, stell dir vor, du müsstest deinen Ball schießen, das 30-mal deines eigenen Gewichtes und wegschießen. Ja? Das kann der Floh, aber so viel Kraft hat er in seinen Beinen. Oder er schafft eben auch das 2000-fache seines Eigengewichtes zu ziehen. Das ist so, als ob wir als Menschen so einen locker mal ziehen würden. Deswegen ziehen sie die Karussell. Also ihr merkt, wenn ihr so ein kleines Tier bei euch zu Hause habt, ne, da ist wirklich was drin. Also so ein Floh, da ist jede Menge drin. Aber jetzt ist die Frage, der Floh ist geboren dafür, um zu springen. Und der Floh möchte immer springen. Wie trainierst du einen Floh, dass er nicht springt, sondern Tore schießt? Wie trainierst du einen Floh, dass er mit dem Karussell nicht durch die Gegend springt, sondern auf dem Tisch hin und her läuft? Und da hat die Wissenschaft einen Versuch unternommen, hat die Wissenschaft Flöhe in ein Glas gesteckt, ja, und da sind die Flöhe immer rausgesprungen. Dann haben sie höhere Gläser genommen und der Floh wieder raus. Er will in die Freiheit, er ist ja zum Springen geboren. Ja? Und dann hat man irgendwann einen Deckel, einen Glasdeckel draufgelegt. Und dann legt man einen Glasdeckel drauf und die Flöhe sind gesprungen und bumm, Kopf gestoßen. Ja, und dann nochmal, und da hat sich der Floh gemerkt, ich darf nicht so hoch springen. Und dann fangen die Flöhe an, langsam nicht so hoch zu springen, sondern nur bis zu diesem Deckelrand, ja, und berühren ihn aber nicht mehr. Und dann hat man den Deckel immer tiefer gemacht, bis sie aufgehört haben zu springen. Und dann kannst du den Glasdeckel abnehmen und sie werden nicht mehr springen. Weil sie gelernt haben, wenn ich springe, stoße ich mir den Kopf. Ja, weil sie gelernt haben, wenn ich wieder aufspringe, dann tut es mir weh, dann verletze ich mich oder wie auch immer. Also was mache ich? Ich nutze meine Kraft, anstatt zum Springen, benutze ich zum Laufen. Und so kannst du Flöhe trainieren und dressieren, dass sie laufen und nicht mehr springen. Und dann hat die Wissenschaft noch einen weiteren Versuch gemacht und sagt, was passiert, wenn wir in diesem Glas, wo alles die Flöhe sind, die nur noch laufen, neue Flöhe hineintun, die das gar nicht wissen. Was denkt ihr, was passiert? Die reden miteinander. Ja. Die bilden Arbeitskreise. Lass uns das mal planen, genau. Ja. Das Interessante ist, dass diese Flöhe, die man reintut, nicht springen. Ja, die hören auf zu springen. Die schauen sich um und denken, Moment, wenn die alle nicht springen, dann ist wohl nicht springen erlaubt. Also nicht springen richtig. Ja? Also dann springen wir nicht. Und das Einzige, wie man Flöhe wieder zurückbringt zum Springen, ja, ist, indem man ihn feuern und dahinter macht. Im wahrsten Sinne des Wortes, indem Hitze von unten wieder gemacht wird, dann fangen sie wieder an zu springen. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil ich glaube, so oft geht das uns als Christen. Wir sind zur Freiheit berufen. Wir sind berufen zu springen, rauszuspringen, in die Freiheit zu leben. Aber irgendjemand hat uns einen Glasdeckel draufgelegt. Und meine Frage ist, wer hat in deinem Leben diesen Glasdeckel dir draufgelegt? Wer hat dir gesagt, dass du dich so verhalten musst? Und vielleicht kann das eine Verletzung sein, die Sätze von irgendwelchen Eltern. Aber irgendwer hat einen Glasdeckel auf uns raufgelegt. Und es ist oft auch der Teufel, der Feind Gottes, ja, der diesen Glasdeckel auf uns drauflegt. Und der hat gesagt, ich will nicht, dass ihr springt. Ich will, dass ihr meine Karusselle fährt. Ich will, dass ihr mich belustigt. Ich will, dass ihr meine Tore schießt und dass er uns trainiert. Ja, und der uns einredet, hey, Gott ist es eigentlich, der euch beschränkt. Ihr könnt viel coolere Sachen machen als nur springen. Ja? Hey, ihr könnt ja Karusselle ziehen und so weiter. Und deswegen glauben viele, wir brauchen keinen Gott. Wir brauchen nicht, weil Gott schränkt uns ja ein. Gott schränkt mich ja ein in meinem Leben. Ja? Und deswegen empfinden wir oft, dass wir müssen etwas anders tun. Ich muss mich selbst verletzen. Ja, ich schieße lieber die Tore oder wie auch immer. Ja. Aber ich möchte echt diese Frage stellen auch heute. Wir sind zur Freiheit berufen, aber was ist dein Glasdeckel? Und das Schlimme ist auch gerade bei Christen oft, ja, dass wir es erleben, dass wir vielleicht eine neue Begeisterung brauchen. Vielleicht brauchen wir es auch wieder, dass wieder neue Feuer unter dem Hintern kommt, dass wir wieder anfangen, in die Freiheit zu springen. Weil oft ist es so, dann sind wir, wenn wir nicht mehr brennen in unseren Kirchen, dann kommen andere Leute dazu, und sie schauen sich um und denken, ach so, ach, das Christsein ist ernst. Das ist ja gar keine fröhliche Sache. Ich dachte, das wäre was Fröhliches. Und dann übernehmen sie das oft. Deswegen, ich möchte uns ermutigen, heute in die Freiheit wieder zu springen. Und wisst ihr, aber wenn die Bibel von Freiheit spricht und wenn Jesus von Freiheit spricht, dann ist es nicht Freiheit des Individualismus zu sagen, jetzt kann jeder machen, was er will, sondern die Bibel unterscheidet in zwei Aspekten. Es spricht auf der einen Seite Freiheit von etwas. Also wir werden frei gemacht von etwas, von Erwartungen anderer Menschen, von Normen, Verpflichtungen, politischen Systemen oder das, was uns gefangen nimmt, was wir vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen werden. Ja. Aber Jesus sagt, ich will euch von diesen Dingen befreien, die euch einengen, die euch nicht in die Bestimmung führen, für die ich euch gedacht habe. Und zugleich bedeutet Freiheit, frei zu sein für etwas, befreit zu etwas, befreit Gott zu dienen, befreit großzügig zu sein, befreit Menschen zu lieben, ja, befreit sich selbst nicht mehr seinen eigenen Trieben zu folgen, sondern wirklich Gott nachzufolgen. Das ist Freiheit, wie die Bibel sie versteht, nicht eine neue Abhängigkeit zu schaffen, nicht zu sagen Egoismus, ich mache was ich will, sondern frei zu sein für etwas, befreit zu Jesus. Und genau das ist diese Spannung, die auch Paulus immer wieder spürt. Auf der einen Seite, ich will selbst etwas tun und führe mich dadurch in die eigene Gefangenschaft und frei zu sein für etwas anderes. Und deswegen sagt Paulus, auch in 2. Korinther 3, Vers 17, ja, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und merkt ihr, da hatten wir am ersten Abend, haben wir darüber gesprochen. warum es so wichtig ist, dass wir den Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben. Ja, damit wir ihm sagen, leite du uns in die Freiheit. Gib du mir die Anweisung, zeig mir, wo sind vielleicht die Glasdeckel in meinem Leben, wo gilt es, dass du Dinge aufbrechen möchtest. Ja? Da, wo der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, wo wir ihm den Raum geben, sich zu entfalten, da werden wir frei, Menschen zu lieben. Da werden wir frei, Vorurteile, die in unseren Köpfen sind, niederzureißen. Da werden wir die Freiheit haben, Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben, die aber hinderlich sind, zu durchbrechen. Da werden wir die Freiheit haben, Gott zu dienen und zu wissen und zu vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Wir sind berufen, um frei zu sein. Und warum darf ich das so sagen oder warum sage ich das so? Weil Jesus das genau so seinen Auftrag beschrieben hat. Und das lesen wir in Lukas 4, die Verse 14 und weitere. Ja. Lukas 4, da heißt es, danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa. Also Jesus war vorher in anderen Gebieten unterwegs. Ja, und jetzt kehrt er zurück, also nach Galiläa, in diese Stadt, wo er auch groß geworden ist, in dem Gebiet. Und schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen verehrt. Und als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge, stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der es steht. Und diese Passage, glaube ich, kennen wir sehr gut und trotzdem immer wieder neu zu entdecken. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um dem Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und er rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie den Synagogendiener zurück und setzte sich. Und alle in der Synagoge sahen ihn an und er sagte, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Dieser Text ist da, wo Jesus das erste Mal wirklich sehr öffentlich bezeugt, was sein Auftrag ist, was sein Evangelium für die Menschen in der damaligen Zeit ist. Und er bringt das in vier Punkten zusammen, er spricht vier Gruppen eigentlich an, für denen er sagt, dafür bin ich da, dafür bin ich gekommen, weil ich euch Freiheit bringen will. Aber ich fand das interessant, auch gerade in der Passage, in dem Text vorher, warum ich das unterstrichen habe, auch, dass Jesus nicht einfach aufgetreten ist und gesagt hat, ja, weil ich das gerade so denke oder fühle, sondern in der Kraft des Geistes. Jesus selbst war abhängig von der Kraft des Geistes Gottes in ihm, um befreit zu sein, um sich eben nicht den Druck der Pharisäer beugen zu lassen. Ja, Jesus war eben auch ganz Mensch und er hätte auch Angst haben können und hätte denken können, naja, eigentlich habe ich andere Dinge Lust zu machen, als jetzt irgendwie das Evangelium zu verkörpern und nachher zu sterben. Er war ganz Mensch, das müssen wir auch verstehen, ja. Und deswegen brauchte er auch diese Kraft des Heiligen Geistes, die ihn immer wieder befreit, das zu tun, dass er frei wird, das zu tun, was Gott, was er sieht, was sein Vater tut. Und Jesus kommt und begründet hier jetzt, wofür er da ist. Und er kommt in seine Heimatstadt nach Nazareth, ja. Und in Nazareth, da ist er aufgewachsen, da hat er seine Kindheit verbracht, da hat er seine Lehre gemacht als Zimmermann. Und da muss ich mir vorstellen, er kommt das erste Mal in diese Synagoge, oder er war schon sicherlich als Kind ja öfter auch da. Und da sitzen die einen oder anderen, denen er vielleicht das Haus gebaut hat oder die Zimmertür gebastelt hat oder wie auch immer. Ja. Und jetzt sitzen all diese Leute im Gottesdienst und sie haben so viel von Jesus schon gehört, wo er Wunder überall getan hat. Und jetzt erwarten sie, dass Jesus kommt und auch in ihrer Stadt endlich ein Wunder macht. Aber heute wird das ein Spektakel-Gottesdienst. Heute wird, wenn Jesus kommt, wird das bestimmt lustig. Das war die Erwartung. Und dann überrascht Jesus sie und sagt, wofür er wirklich gekommen ist. Nicht, um nur Zeichen und Wunder zu machen, sondern er liest diese Jesaja-Rolle vor. Und das war damals auch so, das gab keine in der Synagoge, also in diesem, was wir heute Gottesdienst nennen würden, da gab es schon, es gab einen Lobpreis, es gab Gebet, eine Schriftlesung, ja. Aber es war nicht so, dass man schon vorher wusste, wer wird predigen, sondern es war eher so, dass die Leute dann aufstanden, wer ein Wort hatte, der ging hin, bekam die Schriftrolle, las vor, also das durfte wirklich fast jeder machen, ja. Von den Männern natürlich, die da waren. Und so ist Jesus aufgestanden, ja, und sagt, heute bin ich dran. Und wahrscheinlich waren die in der Jesaja-Reihe dran und sagten, hier ist die Jesaja-Schriftrolle, ja, da sind wir gerade dran, das ist unsere Predigtserie. Und Jesus rollt das auf, ja, und dann steht das und dann setzt er sich. Und das müssen wir einfach verstehen aus dem Hintergrund, weil damals war es so, wenn du etwas vorgelesen hast, dann konnte es sein, dass du etwas vorgelesen hast. Aber wenn du dich hingesetzt hast, vorne, ja, dann war es auch klar, dass du derjenige bist, der das Wort Gottes jetzt auslegen wird. Damals hat man beim Predigen gesessen. Fand ich auch nicht schlecht. ja. Also da wusste jeder, Jesus hat nicht nur den Text gelesen, sondern Jesus will jetzt auch etwas zu diesem Text sagen. Und deswegen schauen sie ihn alle so erstaunt an und sagen, was wird er jetzt sagen? Und er sagt, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Heute, ich bin das Evangelium. Ich bin die gute Botschaft. Ich bin gekommen, um diese Freiheit zu bringen. Es beginnt heute. Jetzt. Und das gilt auch für uns auch heute. Und ich möchte mit uns diese vier Punkte, dass wir uns die mal anschauen. Was heißt das? Er sagt zum einen, ich bin gekommen, den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Was meint Jesus mit Armut? Und ich glaube, dass er hier sehr wohl beides, sowohl die materielle als auch die geistliche Armut meint. Wir sprechen mal von der materiellen Armut. Ich glaube, jeder von uns weiß es sehr gut, was materielle Armut ist oder wie man sie vielleicht beschreiben kann. Ja? Und wer sie schon mal erlebt hat, der weiß, Armut ist etwas, was sich nicht so gut anfühlt, weil immer der Druck und immer die Sorge da ist, reicht das Geld für den Rest des Monats? Reicht das, dass ich überleben kann? Wo habe ich meinen Schutzraum? Ja? Und Arme sind oft auch diejenigen, die keine Rechte haben. Oder jetzt in Brasilien auch, ja, wo viele Leute, wir hatten gerade am Tisch vorhin gesprochen, mit Versicherung. Arme Leute werden sich sicherlich keine Versicherung leisten können. Ja, und plötzlich ist dann alles weg in einer Katastrophe. Das ist Armut, wenn du weißt, hey, ich weiß gar nicht, wie ich überleben soll. Ja. Und vielleicht auch sehen wir das auch in unseren Ländern auch. Wir sind hier zwar in Österreich, aber in Österreich gibt es auch von 17,6% ja, der Bevölkerung in Österreich ist trotzdem arm oder nach diesen Richtlinien. Ja. Das heißt, sie leben immer ganz knapp, plus minus null, die schaffen nichts zu sparen, ja, die schaffen es nicht, alles ihren Kindern Gutes zu geben. Und das sind meistens Alleinerziehende, das sind vor allem Frauen betroffen, Langzeitarbeitslose oder Menschen ohne Staatsbürgerschaft. Armut ist nach wie vor ein Thema und ich glaube, es wird auch in Europa weiter ein größeres Thema werden. Und was diese Armut mit dir macht, wenn du materiell arm bist, ist es oft, dass diese Armut dazu führt, dass ich mich isoliere aus der Gesellschaft. Oder dass ich auch teilweise von der Gesellschaft schlecht angesehen werde. Ja, weil ich kann es vielleicht mir nicht leisten, dass mein Kind mitfährt auf die Klassenfahrt. Ja, ich kann mir vielleicht diese eine oder andere Dinge nicht leisten. Und das macht etwas mit meinem Selbstbewusstsein. Und die Frage ist, was ist hier das Gute? Sagt Jesus, ich bin gekommen und werde dir jetzt ein Reichtum schenken, wenn du an mich glaubst. Sondern die gute Nachricht, die Jesus sagt, ist, ich sehe dich. Egal wie die Umstände sind, ich habe dich nicht vergessen. Du bist es trotzdem wert, dass ich eine Beziehung mit dir eingehe. Mir ist es egal, wie viel du besitzt oder nicht besitzt. Ja? Ich mache deinen Wert davon nicht abhängig, sondern ich möchte in deine Beziehung mit dir eingehen. Er sagt, ich kenne deine Not, ich kenne dieses Gefühl des Verlassenseins, ich kenne das Gefühl, nicht gebraucht zu sein, aber ich bin mit dir. Ich sehe dich. Und das darf ich dir auch heute zusprechen, dass Jesus dich sieht. Und dass du Jesus nicht egal bist, dass du einen Wert hast, egal wie reich oder arm du bist und dass er es nicht vom Geld abhängig macht. Und deswegen musst du nicht in einer Opferhaltung bleiben und denken, boah, ich bin so arm und ich weiß gar nicht, Herr Jesus, ob du mich so wirklich lieb hast. Nein, er liebt dich genauso. Und du bist in seinem Freundeskreis genauso willkommen, ob du viel oder wenig Geld hast. Und das andere ist, wenn wir von der geistlichen Armut sprechen, dann haben wir ja diese Geschichte, einen Abend habe ich ja vorgelesen von den älteren und jüngeren Sohn, ja, oder diesen zwei Brüdern. Das ist vielleicht so der eine, die geistliche Reichtum, der ältere Sohn, der meint, ich will ja meinen Vater beeindrucken durch moralische Werke, ich will mir Gottes Liebe verdienen und Gott muss mich ja lieben, weil ich ja Bibelverse auswendig kenne, weil ich vielleicht irgendwo auf einer Bibelschule immer war, weil ich jeden Sonntag im Gottesdienst bin und dass du dann vielleicht denkst, ich habe eigentlich so viel zu geben. Ja, also Gott muss mich ja segnen. Und Jesus sagt, nein, ich bin gekommen denen, die nichts vorzuweisen haben. die vielleicht noch nie in der Bibel gelesen haben, die noch nie ein Gebet gesprochen haben, ja, die gar nicht wissen, ob sie vor Gott bestehen können, ja, die vielleicht auch schon eine Straftat begangen haben, deswegen vielleicht schon auch eingesessen haben. Ich bin gekommen, um diesen Menschen zu sagen, du bist es mir auch wert, eine Beziehung mit dir einzugehen. Ich will eine Beziehung mit dir, du musst mich nicht imponieren, du musst mich nicht versuchen zu erpressen, sondern auch wenn du nichts hast, darfst du kommen, weil du es wert bist. Weil du es wert bist, in meinen Augen eine Beziehung einzugehen. Ich will, dass du frei wirst, in die Familie Gottes zu kommen, frei wirst, da zu sein, wo du hingehörst. Und dann sagt Jesus weiter, ich bin gekommen, den Gefangenen, dass sie freigelassen werden. Also das bedeutet jetzt nicht so, ich mache einen Tag der offenen Tür in den Häfen, ja, das wäre ganz schlecht, sondern Jesus spricht hier von einem Gefängnis, das oft das innere Gefängnis ist. Und wisst ihr, das Schlimme bei diesem inneren Gefängnis ist, man sieht es nicht. Also ich sehe jetzt bei niemandem von euch irgendwie so Gitterstäbe vor dem Gesicht oder vor dem Körper, ja, aber trotzdem kann es sein, dass in deinem Herzen oder du innerlich in einem Gefängnis gerade sitzt. Dass es gewisse Gedanken gibt, die dich quälen, dass da Hoffnungslosigkeit ist vielleicht, dass da Erinnerungen sind, die dich festhalten, die dich immer wieder triggern, dass du dann genauso reagierst, wie du eigentlich nicht reagieren willst. Ja? Und dann spürst du, ey, da ist doch irgendwie eine Gefangenschaft. Und es gibt Gefangenschaft in unserem Leben, so viele Dinge, die es eben verhindern, dass wir die Fülle des Evangeliums erleben. Und Jesus sagt, ich möchte dich da rausbringen aus dieser Gefangenschaft. Ich möchte dich da rausholen aus diesem Glas, aus dieser Streichholzschachtel, aus diesem Zirkusleben, ja, sondern ich möchte dich frei machen. Welche Arten von Gefangenschaften gibt es? Das eine ist mal so ein paar klassische, nenne ich mal, einmal ist die Sucht, ja, ein Suchtverhalten. Rauchen ist immer noch in Österreich die größte Sucht, gefolgt von der Kaufsucht und von der Internet- und Smartphone-Sucht. Ich weiß nicht, zu welchem du davon neigst, aber ich merke manchmal, diese Smartphone-Sucht ja tatsächlich morgen in der Früh, der erste Griff, wo ist das Smartphone? Ja, an der Warteschlange, wenn dir langweilig ist, wo ist das Smartphone? Ja, wo du plötzlich merkst, ich bin gar nicht mehr so frei. Oder auch die Kaufsucht, ja, dass die Werbung immer wieder suggeriert, du musst dieses Produkt haben, damit du ein glückliches Leben hast. Ja, damit du ein schönes Leben hast, damit du besser riechst, damit du mehr Freunde hast, damit du cool wirkst und wie auch immer. Und dann kaufst du dir Sachen und erhoffst dir dadurch deinen Wert irgendwie zu erkaufen oder irgendwie ein Lebensgefühl zu erkaufen. Und Jesus sagt, nein, das ist ein Gefängnis. Das ist eine Gefangenschaft, wenn du versuchst, dich durch andere Dinge dein Glück zu erkaufen. Schulden. Wenn wir Schulden haben, nur um unseren Konsum zu befriedigen, ja, um etwas zu tun, was nur ich will, ja, das führt in die Abhängigkeit. Oder Beziehungsebene. Ja, wenn du in toxischen Beziehungen lebst, ja, wo Menschen nicht rauskommen, ja, und wir gerade in Österreich, ja, erleben wir diese Femizid, also Frauenmorde, ja, Rat ist ja stark angestiegen, gerade auch in diesem Jahr, ja, wo wir das immer wieder sehen, wo viel häusliche Gewalt stattfindet, ja, wo Menschen leiden, ja, weil sie in einer Beziehung sind, die Gott eigentlich nicht so sich gewünscht oder gedacht hat, vielleicht manchmal. Ja, und sie kommen nicht raus. Oder wo unversöhnte Beziehungen sind, wo wir nicht vergeben können, unserem Vater, unserer Mutter oder unseren Geschwister oder unseren Arbeitskollegen, wo wir voller Hass sind und voller Bitterkeit sind, dann sind wir in einer Gefangenschaft. Dann sind wir in der Gefangenschaft von dieser Person, weil wir immer denken, ja, was würde diese Person jetzt denken? Oder ich würde sagen, boah, jetzt mein Vater, den will ich aber mal beweisen. Und dann bin ich immer in der Gefangenschaft dieser Person. Oder Bitterkeit, wenn diese Bitterkeit tief in unserem Herz ist, weil du vielleicht mal irgendwo eine Verletzung erlebt hast, enttäuscht worden bist, auch vielleicht von Christen, auch gerade in der Gemeinde, ja, dann ist Bitterkeit etwas, sowas wie, als ob du das Gift trinkst, und hoffst, dass es beim anderen wirkt. Aber du wirst sterben. Ja, du wirst daran sterben, wenn du diese Gefangenschaft nicht auflöst. Das Vergleichen gehört eben auch zu diesen ganzen Beziehungsleben. Wenn wir uns ständig mit anderen vergleichen, oder wir leben in einer Welt, wo man immer sein Leben öffentlich am liebsten preisgeben will, ja, auf verschiedenen Social Media, und dann immer das Schönheitsideal gucken, wie viele Likes habe ich bekommen, ja, oder durch Sportleistung versucht anzubieten, das kann auch eine Gefangenschaft in dein Leben sein. Wenn du dich immer vergleichst, um zu sagen, ah, ich bin ja besser als der andere, Ja? Oder dass du dich immer schlechter fühlst als der andere. Der Vergleich führt in eine Gefangenschaft, führt nicht dazu, dass du leben kannst, wie Gott es dich gedacht hat. Oder Gefangenschaft durch Fluch oder durch Sätze, die du in dein Leben glaubst, also durch Glaubenssätze, wo andere Menschen hineingesprochen haben, wo du vielleicht mal eine Kritik gehört hast, ja, und diese Kritik lehnt dich, da hat dir ja vielleicht einer irgendwann mal gesagt, also das, wie du das da, was ich gemacht hast oder so, dass du sagst, dann nee, dann mache ich das nie wieder. Und auch in der Gemeinde passiert das so schnell, ja. Da sind vielleicht junge Leute auch, ja, die dann ihr erstes Mal ihren Dienst machen und dann gehen wir manchmal hin und sagen, na gut, aber du hast dich heute schon verspielt beim Lobpreis, ne? Und was kann dann passieren? Dann kann sein, dass eine Gefangenschaft wir aussprechen, dass diese Person dann sagt, dann spiele ich nie wieder. Und ich habe eine Person kennengelernt in Albanien, ja, vor kurzem, und diese Person, ja, war ein begnadeter Violinspieler auch, ja. Und dann hat er irgendwann in seiner frühen Jugendzeit auch mal gespielt und hat eine Kritik erlebt und wurde niedergemacht für den, wie er gespielt hat. Und seitdem hat er gesagt, habe ich kann nicht ein einziges Mal angefangen zu spielen. Er hat lange Zeit gebraucht, ja, also schon fast bis in sein Rentenalter hinein, wo er dann sich damit versöhnt hat und wieder angefangen hat zu spielen. Versteht ihr, was Gefangenschaft, was Worte ausdrücken können, manchmal auch mit unseren Worten, wenn wir unbedacht sind, können wir auch Menschen in Gefangenschaft führen oder Menschen, dass sich davon in Gefangenschaft nehmen. Eine andere große Gefangenschaft, die ich gerade in Österreich sehe, ja, und im europäischen Land sehr zunehmend ist, ist der Okkultismus, ist Esoterik. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie sich mit diesem Okkultismus in die Abhängigkeit stürzen, in eine Abhängigkeit, die sie gefangen nehmen. Die Suche nach dem spirituellen Kick, ja, die Suche nach spirituellen inneren Erfahrungen, die mein eigenes Glück befriedigen, ja, und merken nicht, wie sie damit dressiert werden für den Teufel, der sagt, ich spanne dich vor mein Karussell. Esoterik in Österreich, ja, Österreich ist das Land Nummer 1 in Europa, wo der Esoterik boomt, am stärksten boomt. In keinem anderen Land in Europa gibt es so viele Esoterikmessen wie in Österreich. Allein in diesem Jahr gibt es 5 esoterische Messen, Großmessen in Österreich. Ja? Und in Österreich, das ist das Land, das einzige Land in Europa, wo es mehr ausgebildete Energieheiler gibt als Allgemeinmediziner. Ja? Anerkannte Energieheiler als Allgemeinmediziner. Leute, wir haben hier eine spirituelle Suche nach innerem Glück. Und ich glaube, ich will nicht sagen, hey, das ist schlecht, sondern ich will sagen, ja, es ist der falsche Weg. Aber die Menschen wissen nicht, wo sie das Glück suchen sollen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um Freiheit hineinzubringen. Ja, Freiheit hinein, weil die Suche nach spirituellen Erfahrungen ist groß und der Teufel, der Blender, der Lügner sagt, glaub an die Kraft dieser Energie, der Steine, umarme die Bäume und Küste, Mond oder was auch immer, ja. Aber, und er sagt dir, dann bekommst du die Energie. Und er führt dich damit in die Abhängigkeit. Deswegen, ich kann es nur betonen hier nochmal, wenn du Erfahrung damit gemacht hast, dann ist es gut, dass du diese Erfahrung auch durchtrennst. Dass wir es bekennen und sagen, Jesus, ich will nicht mehr. Oder wenn du Horoskope nur zum Spaß gelesen hast, aber sie nehmen dich gefangen, deine Gedanken. In einer Gemeinde, wo ich mal Pastor war, kam eine Frau zum Glauben und ich habe sie selbst mit ihr das Übergabegespräch gesprochen und so weiter. Und dann, dann trotzdem danach, die Zeit, kam sie immer wieder zu mir oft, ja, und nach der Predigt oder nach dem Gottesdienst und machte mich so klein mit Hut, ja, dass ich unter der Briefmarke Fallschirm springen konnte. Ja. Also ich fühlte mich so klein danach, so fertig. Und dann nächste Mal wieder beim Begrüßen, als ob alles okay wäre. Liebste, netteste Frau der Welt, ja, alles gut. Und ich konnte es nicht einordnen. Und dann kam eines Tages, ein Evangelist auch, war dann auf so einem Reisedienst und war bei uns dann in der Gemeinde. Und dann hat er eingeladen zu einem Gespräch, seelsorgerlichen Gespräch. Und dann kam diese Frau auch zu diesem Gespräch. Und er sagte mir schon vor dem Gespräch, Rudi, ich möchte, dass du dabei bist, weil ich habe das Gespür, dass diese Frau ist besessen. Ich habe gesagt, kann das sein? Ich habe gesagt, diese Frau, die hat ein Übergabegebet gesprochen, die ist bei uns in der Gemeinde. Ja. Und dann kam raus, dass diese Frau bekannt hat, dass sie früher praktizierende Hexe war und es nie aufgegeben hat. Und sie hat das nie bekannt. Aber an dem Punkt hat sie es bekannt, hat aufgehört, ja, als Hexe zu arbeiten, und das hat sich verändert. Leute, und das ist nicht Afrika, das ist nicht irgendwo Latein, Südamerika, das ist Europa. In Stockerau, ja, habe ich eine Frau kennengelernt, die machte Kurse bei uns in den Gemeinderäumen, bot die Kurse an für ein AMS. Und zugleich aber in der Pause traf ich sie dann immer wieder auch mal. Und dann erzählte sie mir in der Pause total begeistert: Ich bin ausgebildete Schamanin, ich spreche auch mit Mose und ich spreche mit Jesus und mit all den Propheten. Ja? Und mit was sie alles gesprochen hat, ich war erstmal total perplex und sagte: Ja, und hier mache ich noch so Musiktherapie und Trance-Musik, dass wir da so einen halben Meter über den Boden schweben. Ich meine, ich habe es nie gesehen, erlebt, aber sie sagt, dass es scheinbar funktioniert. Sie macht schamanische Betreuungen. Und dann sagte ich: Ja, ich weiß, es gibt das ja auch, diese Hexenzirkel und so. Sagt: Wo ist denn dieser Hexenzirkel? Also, wo treffen die sich? Weil die es nicht gerne bekannt geben, wo diese Hexenzirkel sind. Und dann sagt sie: Ja, eigentlich sagen wir das nicht. Und dann hat sie mir trotzdem gesagt, dass es war gegenüber auf der Straßenseite von unserem Gemeindehaus. Ja? Und sie sagt: Wir treffen uns da regelmäßig. Ja? Und diese Frau, und das war verrückt, aber trotzdem, ich war immer wieder mit ihr im Gespräch, da gab es eine Krise in ihrem Leben. Dann half ihr all dieser Esoterik-Schamanismus nicht. Dann kam sie und fragte mich: Udi, wie ist das mit Jesus wirklich? Sie hat ihr Leben nicht Jesus gegeben, das habe ich nicht erfahren dürfen. Ich weiß es auch nicht, ist auch nicht meine Aufgabe, es soll der Heilige Geist machen. Ja? Aber ich konnte ja zeigen und merken, das ist eine Verblendung. In einer anderen Gemeinde erlebte ich es auch. Da kam eine Frau, wo das erste Mal zum Gottesdienst. Und ich spürte nur bei der Predigt, ich soll einen Aufruf machen. Ja, das ist ja heute was, was man sehr selten macht. Ja. Aber ich spürte bei der Predigt, ich soll einen Aufruf machen. Und ich kannte jetzt nicht genau die Situation auch. Und denke mir, boah, ich war nicht vorbereitet, ich habe es nicht abgesprochen vorhin mit niemandem. Ne? Und denke mir, ich kann jetzt nicht einen Aufruf machen. Und ich spürte aber ganz stark, dass der Heilige Geist mich drängte und sagte: Rudi, mach heute einen Aufruf. Ich sage: Aber die Predigt, die passt vorne und hinten nicht. Ja? Also, und du redest und innerlich kämpfst du. Und dann habe ich dann am Ende doch gesagt: Also, ich glaube, ich will einfach einladen, wer ist er neben Jesus? Und dann kommt eine Frau nach vorne, die das erste Mal im Gottesdienst ist und gibt ihr Leben Jesus. Und dann wurde festgestellt, und dann erzählte sie ihre Geschichte später auch, ja, dass sie stark in der Reiker-Szene drin ist, in der ganzen Esoterik, als auch ausgebildete Lehrerin, dass sie Bücher verkauft hat und so weiter und Seminare abgehalten hat. Ja. Und dann war ich dann noch weiterhin auch da in der Gemeinde und dann haben wir zwei Tage später dann auch, gab es nochmal eine Bibelrunde, auch mit der Frau war sie auch, dann sagt sie: Ja, ich war ja zwar am Montag nochmal bei meinem Heilpraktiker gewesen und der hat zu mir gesagt, der kann mich jetzt nicht mehr behandeln. Weil das sind unglaubliche Dinge während dieses Lebens geschehen. Da sind die Lampen umgefallen, da sind plötzlich Stromausfall gewesen und all so komische Dinge, sagt er. Und er hat zu mir gesagt: Ich habe jetzt einen anderen Geist. Ja, Amen, das hat sie. Und deswegen hat sie aufgehört damit und dann sagt sie: Ja, was denkst du, was soll ich jetzt tun mit den Büchern? Dann habe ich gesagt: Lass uns eine Bücherverbrennung machen. So Apostelgeschichte hat man auch die Bücher gesammelt und dann habe ich das mit der Gemeindeleitung auch abgesprochen, ob das okay ist, wenn wir nach diesem Bibeltreffen, ja, dann halt auch noch eine Bücherverbrennung machen. Sachen wie: Ja, du Rudi, das kannst du versuchen, aber weißt du, Bücher brennen nicht. Da kommt ja kein Sauerstoff dran. Ja, ich sage, ja, ist auch nur symbolisch, damit die nicht verschenkt oder sonst was. Dann haben wir da trotzdem eine Feuerschale gemacht, wir haben die ganzen Bücher rein. Dann haben wir ein bisschen so Benzin oder Petroleum, was weiß ich, darüber gegossen, haben wir es angezündet. Es ist alles verbrannt. Es war feinster Aschestaub. Wisst ihr, das sind Dinge, ich glaube, die passieren in der unsichtbaren Welt. Und wo Jesus sagt: Hey, ich sehe all diese Gefangenschaften. Und ich möchte euch frei machen. Ich möchte dich frei machen, da wo du dich verlaufen hast. Im Namen Jesus haben wir die Kraft und Autorität, davon dich frei zu sprechen und zu sagen: In Jesu Namen sind diese Ketten nicht mehr da. Aber eine größte Gefangenschaft, die ich gerade bei Christen erlebe, ist, wenn Christen ihre Berufung nicht leben. Wenn wir angefangen haben, uns trainieren zu lassen, Karusselle zu fahren und Tore zu schießen, aber nicht mehr das tun, wofür wir bestimmt sind. Wenn wir nicht mehr wissen, was unsere Begabung und unsere Berufung ist. Wenn wir uns damit zufrieden gegeben haben, ja, mit dem, was wir mit Jesus bis jetzt erlebt haben und wie wir über ihn denken. Ja, wenn wir nicht mehr bereit sind, unsere eigene Theologie zu hinterfragen und uns nicht mehr nach mehr ausstrecken, sondern einfach sagen, ja, das ist jetzt mein Bild von Gott und das will ich jetzt auch nicht mehr verändern. Wenn wir verpassen, was Gott eigentlich noch weiter in und durch unser Leben tun will, dann sind wir gefangen. Und wir sind manchmal gefangen, als Christen sehe ich zu oft in unserem Land, wir sind gefangen ja, in unseren Traditionen, auch in unseren Gewohnheiten, in unserem theologischen Denken oft und ja, und denken, nur das ist die eine Art, wie wir glauben und leben müssen und haben deswegen nicht die Freiheit, mal Kirche neu zu denken und wieder neu eine Begeisterung zu leben. Ja? Dass wir uns manchmal einfach zufrieden geben mit dem, was wir sind. Als Kind hatten wir auch immer Hühner, wie einige hier auch. Also hatten wir auf jeden Fall Hühner zu Hause. Und diese Hühner, die hatten wahrscheinlich einen zu niedrigen Zaun oder zu starke Hühner, weiß ich nicht. Die sind so oft drüber geflogen. Ja, und da mussten wir sie immer einfangen. Dann sagte mein Vater, meine Mutter, ja, die Hühner sind wieder weg, Rudi, hol mal. Und dann sagt mein Vater irgendwann so, ist egal, jetzt schneiden wir denen die Flügel, also kürzen denen die Flügel. Also nicht den ganzen schicken Wink, sondern nur die Spitzen. Ja, und dann haben wir ihnen die Spitzen beschnitten, also so das kannst du machen, dann haben die nämlich kein Gleichgewicht mehr. Dann fliegen die so im Kreis und können nicht hochfliegen. Ja. Und ich denke mir, das ist so ein Bild für mich, was so ganz oft bei Christen ist. Ich sehe so ganz oft in der Gemeinde solche Hühner rumfliegen. Ja, oder solche so Menschen, ja. Christen, die nicht ihre Berufung leben, weil irgendjemand ihnen die Flügel gestützt hat, weil irgendjemand ihnen gesagt hat, na, du brauchst nur einen Flügel, weil irgendjemand dich verletzt hat, weil irgendjemand etwas in dein Leben getan hat und deswegen sagt Jesus, ich bin gekommen, um dich wieder freizusetzen, ich will dir nicht Grenzen setzen oder setze doch nicht die Grenzen, die ich nicht setze. Ja, ich möchte eine neue Perspektive geben, ich möchte dich in die Freiheit führen, ich möchte, dass du deine Gaben kennst, dass du sie einsetzt, und in diese Berufung kommst, der ich dich führen möchte. Muss ich jetzt ein bisschen schneller machen? Oh, oder muss nicht, aber ich mache. Dann der andere ist, Blinde werden sehend, sagt Jesus. Auch das ist Freiheit. Marco, eine gute Botschaft für dich. Blinde werden sehend. Du wirst es sehen. Du wirst sehen können. Ja? Und Jesus sagt, das werde ich tun. Ich werde den Blinden das Augenlicht geben. Und Jesus spricht hier auf der einen Seite sowohl von einer körperlichen Heilung, also dass er sowohl sagt, ich werde Menschen körperlich auch Heilung schenken können, ja, ich will, dass sie nicht immer leiden, sondern ich möchte auch, dass sie die Erfahrung machen, dass ich hineinsprechen kann in ihren Körper und Heilung schenken kann. Aber das andere, was Jesus hier aber auch einspricht, ja, ist die geistliche Blindheit, die Blindheit in unserem Augen, obwohl wir sehen und sehen doch nichts. Dass wir manchmal nicht die geistliche Realität sehen. Wisst ihr, ein Blinder, hoffe ich mal, Marco, wenn es falsch ist, dann korrigiere mich einfach. Ja. Ein Blinder erlebt, hat nicht diese Freiheit, wie wir sie haben. Ein Blinder ist erstmal auch darauf angewiesen, dass andere ihm erklären, wie die Umgebung ist. Der sieht nicht diesen Mildstädter See. Der ist darauf angewiesen, wie andere ihm sagen, wie dieser See ist, ja, welche Farben da sind, ja, und so weiter. Und deswegen sind, glaube ich, viele von uns manchmal blind, weil wir selbst nicht Jesus sehen, sondern weil wir uns nur verlassen auf das, wie andere uns erzählen, wie Jesus ist. Viele andere Menschen, vielleicht hast du auch nur ein Gottesbild davon, wie andere Menschen dir erzählt haben, wie Gott ist und was er tut, aber du siehst nicht mehr, wie er wirklich ist, weil du innerlich blind bist, weil du geistlich blind bist. Weil du an deiner Theologie festhältst und sagst, das kann ja nicht so sein oder sonst auch immer. Ja? Und da sagt Jesus, ich möchte dir die Augen öffnen. Ich möchte dich sehen lassen, wer ich bin. So wie dieses Bild mit den vier Punkten. Ja? Da sagt er, ich will dir die Augen öffnen, damit du wirklich erkennst, was wirklich ist. Deswegen, ey, ich wünsche es mir, dass du nicht Jesus nur kennenlernst oder nur nicht nur von Hören sagen, ja, sondern dass du deine eigene Erfahrung machst, dass du auch vielleicht beten musst heute, Jesus, ich will in diese Freiheit, öffne mir die Augen für der, wer du wirklich bist. Öffne mir die Augen für deine Perspektive für mein Leben. Nimm mir meine Angst, nimm mir meine Depression, nimm mir meine Hoffnungslosigkeit. Verändere mein Denken, wenn ich sehen kann, weil ich die Perspektive bekomme. Und das andere ist, dass Jesus sagt, dass die Unterdrückten, dass sie frei werden. Wir leben in einer Welt, wo das Thema Ausbeutung groß ist. Wir leben in einer Welt, wo Menschen gemobbt werden aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Status, Aussehen. Und wer jetzt den ganzen ESC, diesen Eurovision Song Contest verfolgt hat, ja, mit den ganzen Skandalen, Schweden zwar gewonnen, aber ja, der hat jetzt gemerkt, dass gerade an diesem Wochenende auch, was für Skandale bei uns herum passieren. In welcher Welt wir leben. Soziale Ungerechtigkeit. Wie viele Menschen arbeiten oder werden ausgenutzt, ja, um damit andere Menschen ihr Geld machen können. Ja. Und ich spreche natürlich auf der einen Seite, klar, gibt es die Prostitution, aber auch so vielen anderen Arbeitsbereichen, ja, wo wir unterdrückt werden, wo wir nicht sein können, wie Gott es sich gedacht hat, wo eine soziale Ungerechtigkeit herrscht. Und da sagt Jesus, ich bin gekommen, um diese soziale Ungerechtigkeit zu durchtrennen. Ich bin gekommen als Herrscher dieser Welt und ich werde als König und Richter auftreten. Und dieses Reich Gottes wird sich entfalten, aber es ist jetzt noch nicht da. Aber es wird der Tag kommen, ja, wo es nicht mehr das geben wird, wo du befreit sein wirst, wo niemand dich mehr ausnutzen kann, niemand sich mehr dich vor deinem Karren spannen kann, sondern wo du befreit leben kannst. Und diese innere Freiheit ist aber auch etwas, was wir erleben können durch die Kraft Jesus. Das erleben wir gerade bei Christen, die in Verfolgung sind. Ja, sie erleben Unterdrückung, sie erleben Repressalien, ja, und werden von der verfolgt und was auch immer. Aber trotzdem haben sie eine innere Freiheit, trotzdem Gott zu loben, eine innere Freiheit, diese Menschen oft ihre Feinde nicht anzuklagen, nicht zu beschimpfen, nicht niederzumachen, sondern sie trotzdem zu lieben. Das ist die innere Freiheit, die Gott schenkt den Unterdrückten jetzt in aktuell in deiner Situation. Er sagt, ich mache dich nicht davon abhängig. Und wenn du vielleicht auch einen Kollegen hast, der dich ständig mobbt oder einen Chef hast, der auch immer mehr will, als dass du leisten kannst, ja, dann ist das vielleicht auch, dass Gott sagt, hey, ich möchte diese innere Freiheit schenken, ihn zu segnen, ihn trotzdem zu lieben und dich nicht von ihm abhängig zu machen. Jesus ist gekommen, um uns Freiheit zu bringen. Und diese Botschaft der Freiheit, sagt er, geschieht heute. Ist nicht morgen, nicht übermorgen und nicht in der Vergangenheit nur gewesen, sondern heute gilt diese Botschaft. Heute kannst du mich erleben. Heute darfst du erfahren, dass ich dich in die Freiheit führe. Das ist das Evangelium. Und es wird nur noch besser, sagt er. Es wird besser und es wird die Zeit kommen, wo es keine Gefangenschaft mehr gibt, wo es keine Blindheit mehr gibt, wo es keine Armut mehr gibt, sondern wo du dann leben kannst in dem Leben, wo Gott es bestimmt hat. Und zugleich aber ist auch dieser Zuspruch da in diesem Evangelium, dass in seinem Namen ist die ganze Kraft und Autorität, um uns von allen Gebundensein, von allen Fesseln in unserem Leben zu trennen. Und ich möchte es echt auch heute anbeten, das haben wir zwar nicht so direkt abgesprochen, aber ich habe trotzdem diesen Eindruck, wir werden auch gleich nochmal das Abendmahl nehmen. Und ich möchte während dieses Abendmahls, vielleicht spielen wir dann nochmal einfach Musik und so, ich möchte die Gelegenheit geben, wenn du spürst, dass du eine Gebundenheit hast, ja, irgendetwas, was dich gefangen nimmt, was dich beschäftigt. Ich stelle dann da stehen, ich biete ein Gebet an, wir werden keine seelsorgerlichen Gespräche machen, ja, aber ich möchte einfach nur ein Gebet anbieten und sagen, komm einfach und lass uns in Jesu Namen frei werden. Lass uns anfangen zu fliegen, lass uns anfangen, wie die Flöhe zu springen, denn dazu sind wir berufen. Amen.